Verbrechen. Der Podcast.
Es gibt wieder eine neue Folge Krone Verbrechen mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Heute geht es um einen Fall aus dem August 2024. Es geht um einen denkwürdigen Tag für alle Swifties, aber nicht nur für die, sondern es geht um einen denkwürdigen Tag, der alle Musikliebhaber betrifft, die sich auf ein spektakuläres Konzert in Wien gefreut haben, nämlich auf ein Dreierkonzert am 8., 9. und 10. August von natürlich Taylor Swift. Zu dieser Konzertreihe kam es allerdings niemals, denn am 7. August, einen Tag vor dem ersten Konzert von Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion, wurde alles abgesagt. Und zwar wegen eines geplanten Terroranschlags. Hinweise darauf gab es schon Ende Juli. Martina, wir steigen jetzt in diesen großen Fall, der ja ein laufender Fall, ein ongoing case ist, ein. Verhaftet wurde ein 19-jähriger Behran A., wohnhaft in Ternitz. Das ist in Niederösterreich, in der Nähe von Neunkirchen, unweit von Wiener Neustadt. Was wusste man am 7. August alles?
Also man muss einmal dazu sagen, es war Ende Juli, dass das CIA sich gemeldet hat bei den österreichischen Behörden und gesagt hat, da gibt es einen Burschen, eben den Behran A. aus Ternitz, der offenkundig einen großen Anschlag auf eines der dieser drei Taylor Swift Konzerte plant und auch noch mit ihm gemeinsam andere Burschen. Es wurde ja dann im Endeffekt nicht er alleine verhaftet, sondern auch noch fünf andere Burschen, die aus seinem Umfeld waren. Also einer davon war auch Bühnenaufbauer, ja, bei diesem Konzert. Aber The Brain dürfte schon er gewesen sein, weil man hatte da in Chats mitgelesen, er hatte da mit wirklich amtsbekannten Islamisten gechattet. Dadurch ist er überhaupt sozusagen auf das Radar der CIA-Fahnder gekommen und hatte da diesen Anschlag eben angekündigt, sich da sogar Ratschläge geholt, was er da noch alles Schreckliches tun könnte und wie und solche Dinge. Es war dann so, also dass dann umfangreiche Beschattungsaktionen angefangen haben. Der hatte eine Lehrstelle als Industriekaufmann, hat aufgehört damit, war gerade alleine in dem Haus seiner Eltern in Ternitz, weil die Eltern und die jüngere Schwester gerade auf Urlaub waren. Also er hatte dort sozusagen freie Hand und man hat ihn beobachtet in dem Haus und im Garten dieses Hauses bei der Herstellung vermutlich einer Bombe, woraufhin er dann im Endeffekt am 7. August verhaftet wurde. Man hat dann auch diverse Dinge in dem Haus festgestellt, die zum Bau einer Bombe geeignet gewesen wären. Bombenbauanleitungen. Er war auch dann wirklich sofort geständig. Er hat dann wirklich ein Geständnis des Grauens abgelegt. Also er hat bei der Polizei gesagt, ja, also es stimmt, ich wollte bei dem Taylor Swift Konzert am 9. August, also beim zweiten, einen Mega-Anschlag machen. Ich wollte dort so viele Menschen wie möglich töten. Mit Bomben, mit einem Auto, mit dem er in die Menge fährt, mit Messern, mit allem Möglichen. Also er wollte einfach dort wirklich ein fürchterliches Blutbad anrichten, um die Ungläubigen zu vernichten. Er sagte auch, also er ist ein Anhänger des IS. Also er hatte auch mehrfach den IS-Schreueschwur abgelegt, war eben wirklich, wie ich zuerst sagte, mit hochkalibrigen Menschen aus dieser fürchterlichen Szene in Kontakt, hat sich von dort Ratschläge geholt und so weiter. Also es war schon so, dass er wirklich etwas geplant hätte. Wie weit er dann wirklich dazu fähig gewesen wäre, das mit einer Bombe zu machen, ob er wirklich diese Drohnenbomben bekommen hätte, die ihm da teilweise versprochen worden sind. Das ist ungewiss, aber er hätte wahrscheinlich mit dem Auto in die Menge reinrasen können und er hatte auch unzählige Dolche. Er hätte dort schon viele Menschen töten können.
Man sieht natürlich hier gewisse Parallelen zu anderen Vorkommnissen der letzten Zeit in Deutschland, aber auch zuletzt in Villach, dass sich junge Menschen vor allen Dingen über Social Media und vor allen Dingen hier über TikTok radikalisieren. Wie ist das bei den Behran vonstatten gegangen?
Man muss dazu sagen, seine Eltern sind wirklich in sehr, sehr guten Positionen tätig. Sie sind Muslime, aber haben das nie jetzt, also besonders extrem, also ihren Glauben ausgeübt, sind aber mitunter in Moscheen gegangen. Er hat sich aber auch nicht in einer Moschee radikalisiert. Ich habe mit seinen Eltern ein Interview gemacht. Es gab da wahrscheinlich einen Vorfall, also der muss gewesen sein, so schon 3 Jahre her. Da hatte er sich sehr in eine Frau verliebt und diese Frau wollte eigentlich nicht mit ihm zusammen sein oder wollte auch mit anderen Burschen sich treffen. Das dürfte ihm wahnsinnig nahe gegangen sein, so haben das die Eltern eben beschrieben. Er hat dann auch mit Freunden geschrieben, also dass sie eine Ungläubige ist. Und es hat sich auch sein Verhalten zu Frauen gegenüber verändert. Er ist abweisend geworden, oft auch aggressiv, auch in der Schule noch, da ist er noch zur Schule gegangen. Und hat dann wirklich immer mehr TikTok konsumiert und ist da auf die Seiten von diversen Hasspredigern gekommen. Hat sich diesen dann vollkommen angeschlossen und ist da immer mehr in diese Szene eingetaucht und hat dann mit immer mehr Gleichgesinnten auch Kontakt gehabt. Da wurden Taten geplant, da wurden diese ES-Treue-Schwüre abgegeben. Also es wurde viel darüber philosophiert, wie schön es wäre, also im Namen Allahs eine fürchterliche Tat zu begeben, viele Menschen zu töten, dafür dann von Allah belohnt zu werden, also dann 72 Jungfrauen zu bekommen. Also ich mache jetzt natürlich große Sprünge. Es kam dann wirklich zu konkreten Tatplänen. Er hatte einen Freund, mit dem er in die Schule gegangen ist, dann mit noch einem Burschen, von dem man bis heute nicht weiß, wer es ist. Und die hatten dann miteinander ausgemacht, das war dann schon eben im Frühjahr 2024, dass sie alle drei zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten im arabischen Raum Attentate begehen werden, um eben wirklich gemeinsam ein großes Zeichen zu setzen. Also sein großes Vorbild, also waren Charlie Hebdo-Attentäter, es war Bin Laden sein größtes Vorbild. Er hat sich zum Beispiel im Internet die Uhr bestellt, die immer der Bin Laden getragen hat. Also er hat sich nur immer noch Bilder von Anschlägen angeschaut, hat die Geschichten von Attentätern verfolgt, auch von dem Wien-Attentäter. Also hat sich vollkommen in diese Welt hineingesteigert, wie seine Freunde auch. Und die haben sich dann gegenseitig auch wirklich aufgeputscht.
Haben sich auch immer wieder brutale Videos von Enthauptungen angeschaut und von diesen Szenen, die man ja mittlerweile schon kennt, wo homosexuelle Männer von Dächern geschmissen werden etc. Das heißt, das war schon von langer Hand geplant. Du hast gesagt, das war schon im Frühjahr des Vorjahres, also gutes halbes Jahr, bevor diese Anschlagspläne auf das Taylor Swift-Konzert bekannt wurden. Es war aber noch nicht ganz klar, entnehme ich deinen Recherchen, wo und welche Attentate durchgeführt werden sollen. Das heißt, die waren da in einer Art Brainstorming drin. Was könnte man denn machen so auf die Art?
Genau, also meist über Telegram, wo sie da irgendwie philosophiert haben, wo sie das eben machen könnten. Letztendlich kam es dazu, also dass sie beschlossen haben, Hassan, der ein Türke ist, aber schon in Österreich geboren wurde, der wird eine Tat verüben in Mekka, der Behran in Dubai und der Dritte, von dem man wirklich nicht weiß, wer es ist bis dato, in der Türkei. Diese drei Burschen sind dann alle wirklich losgeflogen und sind dann an ihre Zielorte gekommen und haben sich dort auf Märkten scharfe Messer, Dolche gekauft, um eben diese Anschläge zu begehen. Sie wollten, dass alle vor Moscheen, und zwar am 11. März, begehen. Der Einzige, der es wirklich getan hat, war dann dieser Hassan. Der hat dann wirklich vor der großen Moschee in Mekka einen Wachebeamten mit seinem Messer in den Hals gestochen und noch 4 weitere Personen auch schwer verletzt.
Kann man nachvollziehen, warum es gerade vor Moscheen stattfinden hätte sollen?
Für die heiligen Krieger sozusagen sind große Moscheen, die auch für touristische Zwecke genutzt werden, Schandflecken. Und darum sind das für sie unheilige Orte.
Der Einzige, der seinen Anschlagsplan durchführt, ist, wie du eben gesagt hast, der Hassan in Mekka. Was passiert mit dem Hassan nach dieser Tat? Also die haben dann wahrscheinlich nicht mehr sich connecten können auf Social Media, nehme ich an.
Nein, also der wird dann natürlich verhaftet. Er sitzt bis jetzt dort in Haft. Es wurde gebeten eben um ein Auslieferungsverfahren. Dem wurde bis jetzt nicht stattgegeben. Es ist grundsätzlich so, dass in Saudi-Arabien auf Terrorismus die Todesstrafe steht. Selbst wenn ein Kind einen terroristischen Akt begangen hat. Also die Frage ist, ob dieser Bursch ausgeliefert wird an Österreich noch oder ob er dort wirklich verurteilt und umgebracht wird.
Wie ist es nun mit dem Behran in Ternitz in Österreich weitergegangen?
Der Behran ist zunächst einmal in Dubai genauso vorgegangen wie der Hassan in Mekka. Und auch wie dieser dritte Unbekannte in der Türkei, in Istanbul. Er hat sich auf einem Markt Messer gekauft. Also die drei Burschen haben sich dann auch immer miteinander noch abgesprochen, wie sie diese Messer besonders schärfen könnten. Haben ganz normal in Hotels gewohnt, haben dort dann Geschirr zerbrochen und sich mit den Scherben dieses Geschirrs, also das haben sie irgendwo im Internet gelesen, dass man damit Messer besonders scharf machen kann, haben sie dann dort noch geschärft. Und der Behran ist wirklich auch bewaffnet zu einer sehr bekannten Moschee in Dubai gegangen und wollte dort diesen Anschlag durchführen. Er hat dann sogar noch mit einem Freund, wiederum aus Deutschland, der auch einen Anschlag irgendwo begehen wollte, kommuniziert und hat ihm gesagt, irgendwie, also er hat jetzt gerade überlegt, ja, da eben auch einen Wachebeamten zu entwaffnen, das war sein Plan, von dem die Waffe zu nehmen und damit ganz viele Menschen in der Umgebung zu erschießen. Hat sich dann aber im Endeffekt nicht getraut, das sagt er dem auch, also diesem Deutschen, weil er hatte eine Angst vor den Schmerzen, weil es wird ja dann Polizei kommen und er wird dann im Kugelhagel der Polizei sterben. Und was ist, wenn er da nicht sofort stirbt, sondern noch Schmerzen hat, und er hat so eine fürchterliche Angst vor Schmerzen und darum traut er sich das nicht machen. Also er ist sozusagen unverrichteter Dinge, dann wieder kurze Zeit danach nach Dernitz zurückgekehrt, wieder in sein Kinderzimmer, hat sich dort den Aussagen seiner Eltern zufolge nicht besonders auffällig verhalten, aber hat halt in Wahrheit die ganze Zeit sich weiter fürchterliche Videos angesehen hat und hat angefangen, konkrete Pläne für einen weiteren Anschlag zu machen. Er hat sich dann aber gedacht, er macht diesen Anschlag irgendwo in Wien, entweder vor einer großen Sehenswürdigkeit, oder er hat sich auch überlegt, irgendwo in einer jüdischen Einrichtung einen Anschlag zu machen, oder zum Beispiel bei der Regenbogenparade. Um sich vor seiner Angst aber, weil die noch immer da war, vor den Schmerzen, weil er ja dann möglicherweise im Kugelhagel oder vermutlich im Kugelhagel der Polizei sterben würde, weil er wollte ja den Märtyrertod sterben, um sich davon zu befreien, also es klingt jetzt alles so absurd, aber es ist wirklich wahr, es gibt im 5. Bezirk in Wien, gibt es einen Imam, der Teufelsaustreibungen macht, der Muslime, wenn sie von irgendetwas Angst haben, von diesen Ängsten befreit, indem er eine Teufelsaustreibung macht, weil Angst hat man nur, ihm zufolge, wenn man nicht wirklich an Allah glaubt oder wenn da irgendetwas ist, was einem den Weg zu Allah versperrt. Das können eben solche Ängste sein. Es hat dann wirklich so eine Teufelsaustreibung stattgefunden und angeblich, also so glaubte es der Behran, sind dann bei ihm diese Teufeln, ich glaube 5 Stück waren es, sind dann aus ihm rausgekommen und er war damit von seinen Schmerzangst befreit und konnte damit wirklich beginnen, einen Anschlag zu planen.
Er hat sich darauf vorbereitet, aber auch indem er seinen Körper stellt, indem er in Fitnessstudios geht. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Und auch hat er nach wie vor Kontakt zu anderen Menschen, mit denen er sich abspricht? Weil er ist ja alleine auf weiter Flur, was diese Terrorpläne für das Taylor Swift-Konzert anbelangt.
Das ist noch wirklich Gegenstand von Ermittlungen. Es sind ja da auch noch andere in Haft, ja, Freunde von ihm. Zum Beispiel ein 17-jähriger Bursch namens Luca, der eben bei diesem Taylor Swift-Konzert Bühnenaufbauarbeiter war. Der steht auch unter dem Verdacht, da irgendwie ein Mitwisser, Mithelfer sogar gewesen zu sein oder hätte sein sollen, ja. Es stehen dann noch andere unter Verdacht. Es sind ganz viele Ermittlungen in Gang. Das zeigt ja das auch, dass man zum Beispiel nicht einmal weiß, wer dieser junge Mann ist, der in die Türkei geflogen ist und dort diesen Anschlag begehen wollte. Also man weiß jetzt nicht, wie viele Leute hätten da noch mitgemacht. Er dürfte auf jeden Fall die führende Person in dem Ganzen gewesen sein, aber sehr beraten, wirklich von sehr gefürchteten Islamisten, die ihm dauernd Ratschläge gegeben haben. Und dann hat er zufällig einen Bericht gelesen über die kommenden Taylor Swift Konzerte, ja. Und da hat er sich gedacht, naja, also da werden ja sehr viele Menschen sein. Das wird auch sicher für sehr viel Aufsehen sorgen, dort natürlich einen Anschlag zu machen, also weltweit. Und, das glaube ich, so ein Hass auf junge Mädchen, die sich nicht der Scharia unterwerfen, ist immer größer geworden. Also das hat man auch gemerkt in den ganzen Chats, die er da geschrieben hat. Ja, also er hat wirklich einen unbändigen Hass auf Mädchen gehabt. Also die bauchfreie T-Shirts anziehen oder die halt wirklich nicht total verschleiert sind. Er hat auch nur mehr noch davon philosophiert, also dass er nur eine Frau heiraten würde, die sich eben den Gesetzen der Scharia unterwirft. Und da wären natürlich besonders viele Mädchen gewesen, Ungläubige.
Was man in den Chats liest, und das schreibst du sehr schön in deinen Artikel, ist auch, wie nonchalant, wie beiläufig sich diese Jugendlichen über Terrormöglichkeiten, Anschlagspläne, wie man so etwas verüben kann, unterhalten, als würde man einfach darüber sprechen, wohin man am Abend geht und sich treffen könnte. Also das ist so, genau, was nehmen wir, welche Waffe ist es, nimm doch ein Messer, das hat mehr Effekt, etc. etc. Also das ist schon sehr, sehr erschreckend, wenn man sowas liest. Das Ganze hat natürlich für weltweites Aufsehen gesorgt. Glücklicherweise wurden die Konzerte abgesagt, weil man zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht wusste, gibt es mehr Mitwisser, gibt es möglicherweise Komplizen, die immer noch involviert sind in das Ganze. Was ist da jetzt Stand der Dinge eigentlich? Wann wird ihm der Prozess gemacht oder sind die Ermittlungen nach wie vor im Laufen?
Also man weiß zum Beispiel, dass er mit mehreren Burschen ja regelmäßig in Fitnesscenter gegangen ist, um seinen Körper zu stehlen, um sich für diesen Anschlag vorzubereiten. Er hatte auch eine Pistole, mit der er im Beisein von anderen Schießübungen gemacht hat. Diese Pistole, das ist auch beunruhigend, ist bis heute verschwunden. Mhm. Aufgrund von Fotos haben dann Waffenexperten herausgefunden, es ist wirklich eine echte Pistole. Ja. Es gibt von diesen Schießübungen auch Videos. Also das heißt, er hatte schon ein gewisses Umfeld. Man weiß in Wahrheit nicht, wie viele Menschen sind da noch dabei, wie viele tickende Zeitbomben sitzen da in Österreich und planen gerade möglicherweise einen Anschlag auf irgendein anderes Konzert oder auf die kommende Regenbogenparade. Also das heißt, es sind wirklich noch umfangreichste Ermittlungen im Gange. Ob man da wirklich auf die Spur dieser Jungen noch kommen wird, weil die Burschen sind alle da relativ verschwiegen, die verraten einander nicht. Jeder sagt vom anderen, nein, also ich hätte ihm das nie zugetraut. Nein, der andere hat damit überhaupt nichts zu tun. Also es ist natürlich sehr, 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 sehr schwierig, da wirklich etwas rauszufinden. Man versucht halt da jetzt immer mehr vorzudringen durch datenforensische Untersuchungen. Das Ganze wird noch Monate dauern.
Beran A. wurde in seiner Haft mittlerweile auch gerichtspsychologisch und psychiatrisch untersucht. Was sagen die Experten, Martina?
Also diese Untersuchungen haben sich ein bisschen seltsam gestaltet, weil der Beran A., das haben auch nachher die Gutachter geschrieben, wollte offensichtlich, um einer Strafe zu entgehen, also einer Verurteilung, weil er wird ja wahrscheinlich wegen versuchten Mordes in sehr, sehr vielen Fällen angeklagt werden. Also das heißt, es droht ihm wirklich eine lange Haftstrafe. Hat er versucht, irgendwie auch verrückt zu spielen. Also er hat irgendwie erzählt, also dass er sich manchmal, also erstens hat er von Stimmen gesprochen, die er hört. Dann hat er gesagt, dass er sich manchmal in einen Tiger verwandelt, der am Boden herumspaziert. Es wurde aber erkannt, also er wollte quasi schizophren spielen. Wurde aber schnell erkannt, dass das nicht so ist. Psychische Auffälligkeiten gibt's nicht, die das Ganze jetzt erklären könnten, ja.
Ist schon absehbar, wann ihm der Prozess gemacht werden kann?
Das ist wirklich überhaupt noch nicht absehbar, weil es wirklich noch umfangreiche Ermittlungen gibt, weil nicht ahnbar ist, was bei diesen Ermittlungen noch herauskommt, welche Stränge sich noch ergeben, worauf man noch kommt. Ich denke mal, es könnte sein, dass es nicht einmal in diesem Jahr der Prozess stattfindet, sondern erst später.
Danke, Martina Prewein von der Kronenzeitung, für deine Schilderungen. Was dieser Fall zeigt, ist auf jeden Fall, dass jederzeit so etwas passieren kann. Und klar ist natürlich auch, dass die Eras Tour von Taylor Swift mittlerweile abgeschlossen ist und es sehr fraglich ist, ob Taylor Swift ihre Swifties in Österreich noch einmal glücklich machen wird und einen Fuß in unser Land setzen wird. Das können wir leider nicht beantworten. Das werden wir sehen. Martina Prewein, wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe von Krone Verbrechen. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.